Auf die Suche nach dem Richtigen sollen wir uns machen, weil so viele menschliche Vorstellungen uns womöglich den Blick verkleistern. Nichts Geringeres haben wir uns vorgenommen in einer kleinen Gottesdienstreihe, die mit dem heutigen Sonntag beginnt, der Frage nachzugehen, wie denn Gott nun wirklich ist. Ob wir was über sein Wesen aussagen können. Schließlich haben sich Christen und die gelehrtesten Kirchenführer schon seit 2000 Jahren darüber Gedanken gemacht. Und ich glaube, es lohnt sich, ein paar dieser Gedanken und dann auch ein paar Bibeltexten nachzugehen, um unser eigenes Nachdenken mal in Gang zu bringen und vielleicht die eine oder andere Entdeckung zu machen, denn für sich allein schmort man doch ziemlich im eigenen Bratensaft. Wenn wir den engen Wänden der eigenen Vorstellungen entkommen wollen, dann müssen wir uns schon mal ein bisschen nach draußen begeben, mal gucken, was schon gedacht ist, was andere sehen oder etwas von draußen hineinlassen in unser Denkgebäude. Was für Christen fast von Anfang an die Sache mit Gott und wie er denn nun sei, so knifflig gemacht hat, war, dass sie zwar schon immer an einen Gott glaubten, wie ihre jüdischen Vorfahren auch, aber dann war dieser Jesus von Nazareth aufgetaucht. Und so wie der auf sie und unter ihnen gewirkt hat, dann musste das was mit Gott zu tun haben. Das war ihnen klar. Musste was mit Gott zu tun haben, aber was genau? Und dann redete dieser Jesus zu allem Überfluss auch noch von einem Heiligen Geist, der sie ergreifen sollte, und da ging die Knobelei nur richtig los. Wie ist das mit Gott? Wer ist er? Wie viele? Und jahrhundertelanger Streit ging los. Streit oft um einzelne Wörter in den Sätzen, mit denen man Gott beschreiben wollte. Der eine sah es so, der andere sagt, nee, das müssen wir ein bisschen drehen, Gott ist doch ganz anders. Das ging so weit, dass man sich gegenseitig vergiftet hat, damit die Rechtgläubigen die Überhand gewonnen haben. Jedenfalls, nach langem Hin und Her und vielen Kirchentagungen kam etwas heraus, das wir heute in der Kirchensprache unter dem Begriff Dreifaltigkeit oder Trinität kennen. Ein Denkmodell, mit dem man versucht hat, Gott unter einen Hut zu kriegen. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Schließlich ist heute der Sonntag Trinitatis im Kirchenjahr, also genau der Sonntag, der dafür da ist, dass man sich über die Dreifaltigkeit mal Gedanken machen soll. Vielleicht können wir das Bild mit der Nummer 1 mal sehen. Hier ist das so ein bisschen symbolisch dargestellt, was Kirche sich gedacht hat darüber, wie Gott sei, wie Gott der Vater, wie der Sohn Christus und wie der Heilige Geist zusammenhängen. Wir lassen das stehen, könnt ihr euch noch ein bisschen angucken. Vielen ist das sicher aus dem Religionsunterricht mindestens geläufig. Das schützt auch nicht vor Irrtümern. Vielleicht können wir mal kurz das zweite sehen, habe ich irgendwo gefunden. Da wollte jemand ganz verständlich machen, wie das mit Gott ist und hat Gott mit Wasser verglichen, das drei Aggregatzustände hat. Sieht so schön ähnlich aus, ne? Aber muss man aufpassen, hier werden Birnen mit Betonmischern verglichen, ne? Also nur weil etwas ähnlich aussieht, hat es nichts miteinander zu tun, auch keinen Erklärungswert. Also es ist viel Müll unterwegs auch. Wir machen uns heute mal wirklich Gedanken. Lieber wieder das Erste, den Unsinn raus aus dem Kopf. Dankeschön. Wenn man sich das anguckt, das Ganze scheint für ein Gottesbild eigentlich schon kompliziert genug zu sein, oder? Wenn man sich aber erst noch anhört, was mit diesem Modell verbunden wurde und wird bis heute, wer dann nicht verwirrt ist und nicht mehr richtig weiß, was er glauben soll, der kann nur ganz normal sein. Wir hören ein paar Sätze aus einem Glaubensbekenntnis der Kirche, das ist das athanasische Glaubensbekenntnis, wahrscheinlich so aus dem 7. Jahrhundert, dem Grunde nach bis heute in Geltung, wird dann und wann auch verwendet. Und in diesen Sätzen, die wir jetzt hören, wird die Dreifaltigkeit Gottes beschrieben. und völlig klar gemacht, wie man von Gott denken muss. Also zieht euch jetzt warm an. Das heißt in dem Glaubensbekenntnis, wer da selig werden will, der muss vor allem den katholischen, katholisch heißt hier allgemeingültig, den katholischen Glauben festhalten. Wer diesen nicht in seinem ganzen Umfang und unverletzt bewahrt, wird ohne Zweifel ewig verloren gehen. Dies aber ist der katholische Glaube. Wir verehren den einen Gott in der Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit, ohne Vermengung der Personen und ohne Trennung der Wesenheit. Eine andere nämlich ist die Person des Vaters, eine andere die des Sohnes, eine andere die des Heiligen Geistes. Aber Vater, Sohn und Heiliger Geist haben nur eine Gottheit, gleiche Herrlichkeit und gleiche Majestät. Unerschaffen ist der Vater, unerschaffen ist der Sohn, unerschaffen ist der Heilige Geist. Unermesslich ist der Vater, unermesslich der Sohn, unermesslich der Heilige Geist. Ewig ist der Vater, ewig der Sohn, ewig der Heilige Geist. Langweilt euch nicht, ihr müsst das so glauben, sonst geht ihr ewig verloren. Also aufgepasst. Und doch sind nicht drei Ewige, sondern ein Ewiger, wie auch nicht drei Unerschaffene und nicht drei Unermessliche, sondern ein Unerschaffener und ein Unermesslicher. Ebenso ist allmächtig der Vater, allmächtig der Sohn, allmächtig der Heilige Geist, und doch sind es nicht drei Allmächtige, sondern ein Allmächtiger. So ist der Vater Gott, der Sohn Gott, der Heilige Geist Gott. Und doch sind es nicht drei Götter, sondern es ist nur ein Gott. Denn wie wir nach der christlichen Wahrheit jede Person einzeln als Gott bekennen, so verbietet uns doch auch der katholische Glaube, drei Götter anzunehmen. Der Vater ist von niemandem gemacht, der Sohn ist von Gott allein nicht gemacht, nicht geschaffen, sondern gezeugt. Der Heilige Geist ist vom Vater und vom Sohn nicht gemacht, noch geschaffen, noch gezeugt, sondern hervorgehend. Auch um solche Wörter hat man gestritten, ihr glaubt es nicht. Es ist also ein Vater, nicht drei Väter, ein Sohn, nicht drei Söhne, ein Heiliger Geist, nicht drei heilige Geister. Und in dieser Dreieinigkeit ist nichts früher oder später, nichts größer oder kleiner, sondern alle drei Personen sind gleich ewig und gleich groß, sodass in allem sowohl die Einheit in der Dreifaltigkeit als auch die Dreifaltigkeit in der Einheit zu verehren ist. Wer daher selig werden will, muss dies von der heiligsten Dreifaltigkeit glauben. Es geht dann noch weiter. Wow. Jetzt mal abgesehen davon, dass Glauben hier meiner Ansicht nach völlig falsch verstanden ist. Glauben als ein Fürwahrhalten von Lehrsätzen. Mal abgesehen davon, habt ihr das Ganze verstanden? Nee, habt ihr nicht? Müsst ihr aber. Oder wenigstens glauben müsst ihr, dass das richtig ist, so wie es da steht, wenn ihr selig werden wollt. Stand ja so da, ne? Jedes Wort hier ist tausendmal überlegt und bedeutungsschwer. Wer nicht studiert hat, versteht gar nicht, was gemeint ist. Es sollte unbedingt, das war der Plan nach Jahrhunderten des Streits, es sollte jetzt unbedingt alles richtig sein, was man über Gott sagen kann. Es sollte alles korrekt sein, damit man ja nichts Falsches glaubt. Und was kommt bei raus? Etwas, wo selbst die Gutwilligen wie wir schon so langsam mit dem Kopf schütteln. Das ist für mich schon die erste Lehre aus der Geschichte. Je richtiger und abgesicherter man etwas haben will, gerade in Sachen des Glaubens, je richtiger und abgesicherter man etwas haben will, umso unverständlicher wird es. Und nach Unverständlichem kräht irgendwann im wirklichen Leben kein Hahn mehr. Das ist annähernd die Situation, die wir nun heute haben. Man braucht gar keine Umfrage in der Fußgängerzone zu machen, um sich vorstellen zu können, was die Leute von heute über die Dreieinigkeit denken oder eben halt nicht denken. Das finde ich auch gar nicht so bedauerlich. Bedauerlich fände ich allerdings, wenn hinter all diesen fremden Worten und Symbolen nicht mehr zugänglich wäre, woher man einmal überhaupt auf solche Gedanken gekommen ist. Was einmal ganz am Anfang existenziell, also lebenstechnisch, dahinter steckte. Denn das, was dahinter steckte, ursprünglich, das sind tatsächlich Dinge, die wir nicht entbehren sollten, die genau genommen tatsächlich so lebensverändernd sein können, dass man an ihnen selig, glücklich, hoffnungsvoll werden kann. Was hinter all dem steckt, sind nämlich einfach drei Erfahrungen. Und wir machen es jetzt mal so kurz wie in dem Märchen des Kaisers neue Kleider. Kennt ihr das? Wo der König sagt, ich tollstes Kleid, und der Schneider schneidet ihm gar nichts und behauptet nur, er habe ein schönes Kleid an. Bis dann endlich ein Junge hinguckt und sich die einfache Frage stellt, was ist denn wirklich da? Und sagt, gar nichts ist da. Der König ist nackig, ne? So zu denken ist manchmal ganz wichtig. Was ist denn wirklich dran? Was steckt dahinter? Was ist ursprünglich da? Das machen wir jetzt mal. Was hinter all dem steckt? Drei Erfahrungen. Erfahrungen, die sich bis heute machen lassen, nachmachen lassen. Von denen möchte ich erzählen. Und von denen her möchte ich dann auch entsprechend drei Einladungen aussprechen. Drei Erfahrungen, drei Einladungen. Die erste Erfahrung hat wohl in ganzer Tiefe als erster Jesus von Nazareth gemacht an sich selbst und hat sie mitgebracht. Zu seiner Zeit, wie zu vielen Zeiten, trug Gott in den Vorstellungen der Menschen, der meisten Menschen, mindestens eine dieser Masken, die wir gerade hier vorhin gesehen haben, und vielleicht haben wir sogar die eine oder andere wiedererkannt. Und je nachdem, mit welchem Gesicht einem Gott vorkommt, je nachdem, wie wir Gott sehen, werden wir uns ja auch selber vorkommen in der Welt und umgehen mit anderen. Das war damals auch schon so. Beispiel: Wenn ich einen knallhart gerechten, gebietenden oder schuldeinflößenden Gott sehe, dann macht der verängstigte Menschen, kleine Menschen und solche, die ihre Ängste und ihre Kleinkariertheiten als Härte an andere weitergeben. Kein Bild von Gott ist folgenlos. Oder ein alles entschuldender, weichlich weinerlicher Gott, wie Regina ihn eben vor sich hatte, der macht verantwortungslose Menschen, denen das eigene Befinden irgendwann wichtiger ist als das der anderen. Ein sehr ferner, eigentlich abwesender Gott, der nur alles am Laufen hält und so viel Arbeit hat, dass er sich gar nicht um uns kümmern kann, der macht oder lässt zurück orientierungslose Menschen, haltlose Menschen, die auch einander keine starken Hände mehr reichen können, weil keiner ihnen eine starke hintut. Gottes Bilder haben immer Folgen. Jesus hat hinter all den Masken seiner Zeit Gott gefunden als einen ernsthaft liebenden Vater für alle Menschen. Er war der Erste, der Gott in aller Konsequenz so gesehen und begonnen hat, aus dieser Einsicht heraus zu leben. Und wenn man sieht, Gott ist dieser Vater, wenn man Gott so sieht und erkennt, dann macht das viel. Das macht vor allem zweierlei. Wenn man Gott so sieht, wie Jesus ihn beschreibt, als liebenden, ernsthaften Vater, dann wird plötzlich klar, warum ich überhaupt da bin. Nämlich, weil er mich will. Das muss ich nicht alles nachvollziehen können, aber da ist einer, der will mich. Mir wird klar, warum ich da bin. Weil er mich will wie sein eigenes Kind. Ich lebe in der Welt, ich stehe in meinem Leben mit einem großen Interesse über mir. Das heißt, nichts an mir spielt keine Rolle. Nichts von mir interessiert niemanden. Da ist einer, der auf mich schaut. Der will mich. Und da ist sogar noch mehr als Interesse, wenn Gott mir dieser Vater ist, dann umfängt mich mit einem Mal ein grundlegendes Geliebtsein. Egal wo ich bin, egal wie viel Zuneigung oder Ablehnung mir andere gerade entgegenbringen, das kann ja sehr unterschiedlich sein, ich darf sehen, ich bin ein Geliebter. Und das macht was mit mir. Stellt euch einen Schüler vor, der jeden Tag an der Schule gehänselt und geärgert wird. Manche können sich bitter vorstellen. Doch eines Tages verliebt sich mit ihnen eine hübsche Mitschülerin. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich für diesen Jungen von dem Tag an die Welt verändert? Schon mal hier drin und dann fangen auch die anderen an, ihn anders anzugucken und anders mit ihm umzugehen. Manchmal kommt endlich Respekt und dann geht es auch umgedreht. Kann er mit den anderen besser einordnen. Es verändert sich alles. Und wo jemand Gott so erkennt, als ernsthaft liebenden Vater, da werden, man sieht es bei Jesus, da werden die anderen mit einem Mal sichtbar, ja, wenn er der Vater ist, als Schwestern und Brüder. Und mit Schwestern und Brüdern geht man anders um. Vor allem schreibt man von denen keinen ab. Deswegen hat Jesus das nie getan. Denn für Kinder eines Vaters ist ja immer Hoffnung. Also man sieht anders auf die Welt, wenn man so glauben kann als Gott, als liebenden Vater. Und nun könnte jemand sagen, Moment mal, ist das jetzt nicht vielleicht nur die fünfte Maske, die du gemalt hast und denen da angeklebt hast? Nee, weil die Wirkung hier ist das Kriterium der Wahrheit. Falsche Götter, schiefe Gottesvorstellungen sind immer irgendwo auf Dauer pathogen. Die machen irgendwas krank, die entsprechen uns nicht. Jesus hat deutlich den Gott hinter der Maske getroffen und beschrieben, weil an den Wirkungen deutlich wird, dass der Menschen zurechtbringt, dass das zusammenstimmt mit unserem Wesen. Das tut gut, das macht gesund. Das war die erste Erfahrung. Gott zu sehen als liebenden Vater und zu entdecken, was das mit mir macht. Meine erste Einladung lautet darum ganz schlicht: Mach doch diese Erfahrung nach. Versuche diesen Vater über dir und um dich und hinter den anderen zu sehen. Tag für Tag ganz bewusst, mal probehalber, 1-2 Wochen lang. Jeden Tag dran denken, ich will mal in die Welt gucken und auf mich selbst, als wäre ein liebender, ernsthafter Vater für uns da. Und mal gucken, was passiert. Es sollte mich wundern, wenn nach 1-2 Wochen nicht spätestens Gott Wirkung zeigt. Denn Gott zeigt Wirkung, wo man den Vater in den Blick nimmt. Die zweite Erfahrung haben zuerst Menschen gemacht, denen Jesus damals begegnet war. Die gesehen hatten, wie er glaubte. Die gehört hatten, was er in ihr Leben hineingesprochen hat. Die erlebt hatten, wie Jesus mit Menschen umging. Die gespürt haben, was das auch in ihnen selbst bewirkt und auslöst und möglich macht. Wie davon die Seele aufatmen kann bis ins Körperliche hinein. Und wenn man dann Jesus gefragt hat, der so wirkte, wie kommt denn das? Woher nimmst du die Kraft? Woher nimmst du auch das Recht, so anders zu sein, so zu wirken? Dann hat Jesus immer nur auf Gott hingewiesen und gesagt, der ist doch genauso. Und darum sollten wir auch so sein. Für die Leute damals, die Jesus begegnet sind, wurde an Jesus klar, hinter diesem Menschen steht Gott selbst. Das spüren wir, das merken wir daran, was das in uns bewirkt. Dahinter steht Gott selbst, das ist die zweite Geschichte, wo der Sohn steht. Dahinter steht Gott selbst. Was Gott uns ins Herz sprechen möchte, hören wir in seinen Worten. Durch ihn wird uns erkennbar, wie Gott ist. Weil so wie er Gott ist. Das bedeutet es übrigens zu sagen, dass Jesus Gott sei. Es hat nichts mit übernatürlicher DNS zu tun, sondern da ist ein Mensch, in dem sich erfahrungsgemäß Gott finden lässt. Meine zweite Einladung ist darum auch ganz einfach. Mach diese Erfahrung nach. Vollziehe nach, was Jesus erzählt hat. Schau dir an, was er im Leben von Menschen getan hat. Dazu muss man ein bisschen was lesen, sich das aneignen. Und erlaube all dem, was du da erfährst, aus seinen Worten, aus seinem Tun, erlaube all dem, dich endlich mal zu erreichen, dich anzusprechen, dir reinzureden. Mach dich probehalber mal bewusst für ihn berührbar. 2, 3 Wochen lang. Dafür braucht man ein bisschen mehr, weil da muss man was lesen. Und dann sollte es mich wundern, wenn Gott nicht Wirkung zeigt. Wo man Jesus an sich heranlässt, zeigt Gott Wirkung. Denn der steht hinter ihm. Und die dritte Erfahrung haben die Nachfolger, modern die Follower, von Jesus erst gemacht, eigentlich als er nicht mehr da war. Und vielleicht war diese dritte Erfahrung für sie sogar die erstaunlichste. Kaum war Jesus weg, da war nämlich ihre erste Reaktion, sich ängstlich und planlos zu verkriechen. Eine Truppe, der man gar nichts mehr zugetraut hätte, jedenfalls nicht, dass sie auf dieser Welt noch irgendeinen Unterschied macht. Aber dann kam die Zeit, da entdeckten diese Leute, die vorher Jesus kennengelernt hatten, da entdeckten diese Leute aneinander Dinge, Eigenschaften, Fähigkeiten, Arten des Denkens, des Redens, Weisen des Handelns, die sie doch bisher nur bei Jesus gesehen hatten. Und jetzt lebte das, was sie bei ihm gesehen hatten, unter ihnen auf, wurde an ihnen selbst sichtbar. Die haben manchmal morgens in den Spiegel geguckt und haben gesagt, du bist aber anders als gestern. Mal übertrieben gesagt. An dir entdecke ich was, das kenne ich eigentlich von ihm her. Das taucht auf, unter ihnen, in ihnen. Und jetzt lebte das. Offenbar hatte Jesus ihnen etwas mitgeteilt. Es war, als wäre so etwas wie eine ansteckende Gesundheit des Geistes und der Seele zwischen ihnen unterwegs. Jetzt passierte, dass zum Beispiel das andere einem etwas sagten, was Gott nicht besser hätte sagen können. Dass man füreinander da war, wie Gott es sich nicht hätte besser wünschen können. Dass die einen bei den anderen Dinge bewirkten, die Jesus nicht besser hingekriegt hätte. Es war, als hätte er selber sich bei ihnen einquartiert. Als würde jetzt Gott durch sie als Menschen durchscheinen und erkennbar und glaubhaft werden. Nicht immer, aber immer wieder. Was ihnen da begegnet ist, den ersten Christen und allen hinterher, das nannten sie den Heiligen Geist. Jene Weise, wie ihnen nun in der Gemeinschaft von Glaubenden, Begeisterten Gott begegnete, die Weise, nach der wir noch heute ein Lied singen können. Meine dritte Einladung funktioniert erst, wenn man die ersten beiden Einladungen ausreichend angenommen hat, denn man muss sich erst mal anstecken lassen und das hat ein bisschen Inkubationszeit. Nicht nur wie Krankheit, auch wie Gesundheit. Meine dritte Einladung lautet, geh mal davon aus, dass die ersten beiden Übungen, die ersten 1, 2, 2, 3 Wochen in dir etwas bewirkt haben. Dass ein Funke des Feuers übergesprungen ist. Dass die ansteckende Gesundheit deine Seele und deinen Geist erreicht hat. Denn wer sich eine Weile mit dem Vater beschäftigt und eine Weile den Sohn um sich hat, bei dem springt was über. Geh mal davon aus, dass das bei dir angekommen ist. Und jetzt geh in deinen Tag, probehalber von mir aus, mit der Vorstellung, dass mit dir, dass in dir etwas Heiliges unterwegs ist. Dass du möglicherweise Dinge sagen kannst, die nicht nur aus dir selber sind. Dass du möglicherweise Sachen anpacken kannst, zu denen du allein die Kraft nicht hättest. dass du etwas bewegen kannst zum Guten, dass Gott mit dir unterwegs ist. Mach dir das eine ganze Weile bewusst und dann hör nicht mehr damit auf. Denn es sollte mich wundern, wenn Gott nicht Wirkung zeigt, wo einer den Heiligen Geist in sich zu glauben beginnt. Vielleicht habt ihr jetzt gemerkt, was die Leute vor Jahrhunderten da in ein theologisches Bild gegossen haben, ist doch gar nicht so dumm. Und es ist doch auch gar nicht so kompliziert, denn dahinter stecken ganz einfache, nachzumachende Erfahrungen. Denn wie Gott ist, das lehrt uns keine Theorie. Das zeigt sich erst, wenn man sich auf ihn einlässt. Dann aber, wenn man das tut, dann lehrt uns das Leben, wie er ist, Tag um Tag. Und nicht selten so eindrücklich, dass man darüber tatsächlich selig werden kann. Amen.